Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Abraham, beziehungsweise Abram, wie er zunächst genannt wird, gehört zu den zentralen Gestalten des Alten Testaments, denn er ist der Stammvater des Volkes Israel. Ihm hat Gott versprochen, seine Nachkommen so zahlreich zu machen wie den Staub auf Erden, wie den Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Und das Land Kanaan soll ihr Zuhause werden. Abraham gilt aber nicht nur als Stammvater Israels, sondern er ist gewissermaßen auch ein Stammvater des Glaubens. Deshalb wird er auch im Neuen Testament häufig erwähnt. Im Römerbrief zitiert Paulus sogar genau jenen Vers aus dem ersten Buch Mose, den wir am Schluss der letzten Sendung erreicht haben. Paulus wirft die Frage auf: Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir: Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Und jetzt zitiert Paulus diesen Vers aus dem ersten Buch Mose: Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Paulus bringt zum Ausdruck: Diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kann man sich durch Tüchtigkeit, durch mutiges Handeln oder durch gute Werke nicht erarbeiten. Gott möchte einfach nur, dass wir seinem Sohn Jesus Christus glauben und ihm vertrauen. Dann schenkt er uns diese Gerechtigkeit, dann sind wir Gott recht. Abraham, ein Mann des Alten Testaments, wusste zwar noch nichts von Jesus Christus, aber sein Glaube wurde von Gott anerkannt und in einem feierlichen Bundesschluss besiegelt. Und damit kommen wir zum Bibeltext der heutigen Sendung. Noch einmal streifen wir den schon eben zitierten Vers und setzen dann unseren Streifzug durch die Abrahamsgeschichte fort. Ausgangspunkt ist also im ersten Mosebuch, Kapitel 15, der 6. Vers. Für den Apostel Paulus war das eine entscheidende Frage: Wie erlangen wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? Vor seiner Bekehrung, also bevor er zum Glauben an Jesus Christus gekommen war, hatte sich Paulus bemüht, durch die Beachtung aller jüdischen Gesetze alles richtig vor Gott zu machen. Doch dann hatte er erkannt, dass sein Handeln, dass seine Werke nicht ausreichend waren. Indem er dann auf Jesus Christus vertraute, war ihm die fehlende Gerechtigkeit geschenkt worden. Im Galaterbrief, Kapitel 3, macht er deutlich, dass nicht nur die Nachkommen Israels diese Gerechtigkeit geschenkt bekommen können, sondern alle Menschen. Er schreibt: So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er kennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham: In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. So schreibt Paulus. Nach diesem Ausflug ins Neue Testament kehren wir jetzt wieder zurück ins erste Buch Mose, Kapitel 15. Hören Sie jetzt daraus die Verse 7 und 8. Gott sprach zu Abram: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf dass ich dir dies Land zu besitzen gebe. Abram aber sprach: Herr, mein Gott, woran soll ich merken, dass ich's besitzen werde? Ein weiteres Mal erweist sich Abraham als ein sehr realitätsbezogener Mann. Er bezweifelt nicht, dass Gott sein Versprechen halten wird, aber wenn Gott ihm etwas verspricht, dann möchte er, wenn es in Erfüllung geht, auch bitteschön etwas davon mitbekommen. Ich finde, so sollte es auch bei uns sein. Wenn wir Verheißungen aus der Bibel zwar für wahr halten, aber ansonsten so tun, als ob sie für den Sankt-Nimmerleins-Tag bestimmt wären, dann nehmen wir unseren Glauben nicht ernst, dann spielen wir nur gläubig sein. Abraham nimmt Gott beim Wort, denkt nicht im Traum daran, dass Gott ihn möglicherweise nur hinhalten will. Aber gerade deshalb erwartet er, dass die Sache endlich konkret wird. Und Gott geht darauf ein, sagt zu ihm, und Sie merken, ich schmücke das jetzt ein wenig aus, okay, Abraham, ich bin froh, dass du diese Sache eindeutig geklärt haben willst. Weißt du was? Am besten machen wir es schriftlich. Wir treffen uns beim Notar und schließen einen richtigen Vertrag. Darin steht, dass du einen Sohn bekommen wirst und dass deinen Nachkommen das Land Kanaan gehören soll. Nun ja, von einem Notar ist im Bibeltext natürlich nicht die Rede. Aber im hebräischen Originaltext werden Begriffe genannt, die man heute verwenden würde, wenn man einen Notar aufsucht. Die Vorgehensweise damals war natürlich noch etwas urtümlicher, wie man aus den Versen 9 und 10 entnehmen kann. Und Gott sprach zu Abraham, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Gott forderte Abraham auf, ein Opfer vorzubereiten. Die Kuh, die Ziege und den Widder sollte er zerteilen und je eine Hälfte der anderen gegenüberlegen. Die beiden Tauben wurden nicht geteilt, sondern die eine auf der einen und die andere auf der anderen Seite abgelegt. So war es damals Brauch, wenn zwei Parteien miteinander einen wichtigen Vertrag schließen wollten. Sie legten zuerst genau fest, was Gegenstand des Vertrages sein sollte, und dann gingen sie in der Mitte zwischen den Tierhälften hindurch. Diese Prozedur hatte im Prinzip die gleiche Bedeutung wie ein Besuch beim Notar in der heutigen Zeit. Sie war damals nichts Außergewöhnliches, sondern war einfach so üblich. Über die Bedeutung der zerteilten Opfertiere gibt ein Vers aus dem Jeremia-Buch Aufschluss. Dort steht in Kapitel 34 eine furchteinflößende Drohung, die deutlich macht, wie ernst Gott es nimmt, wenn er mit jemandem einen Vertrag oder einen Bund schließt. Dort heißt es, »Und ich will die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie vor mir geschlossen haben, so zurichten wie das Kalb, das sie in zwei Stücke geteilt haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind.« Wie gesagt, das Ritual, zwischen zerteilten Tierhälften hindurchzugehen, war damals weit verbreitet. Daraus sollte man aber nicht den Schluss ziehen, dass Menschen, die einen Vertrag gebrochen hatten, grundsätzlich auf diese grausame Weise bestraft wurden. Bei manch einem mächtigen Herrscher, der sein Recht verletzt sah, mag das schon der Fall gewesen sein. Ansonsten aber war dieses Ritual symbolisch zu verstehen. Ich verspreche feierlich, den Bund zu halten, und wenn ich ihn nicht halte, soll mich das gleiche Schicksal ereilen wie diese Tiere. Blicken wir nun wieder auf Abraham und seine Vorbereitungen für den Bund, den Gott mit ihm schließen will. Gerade hat er die Tiere zerteilt, da kommt es zu einem unerwarteten Zwischenfall. Kapitel 15, Vers 11. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Eine seltsame, ja fast schon komische Szene. Abraham ist noch ganz ergriffen von dem, was Gott ihm gesagt hat, und bereitet alles für eine feierliche Zeremonie her. Und dann wartet er und wartet und wartet. So lange, dass sich schon die ersten Raubvögel an den Opfertieren gütlich tun wollen. Hätte man Abraham gefragt, »Na, lieber Bruder, von deinem Bündnispartner noch nichts zu sehen? Hat er sich verspätet?« Dann hätte er wahrscheinlich geantwortet, »Nein, er verspätet sich nicht. Er hat mir gesagt, dass er noch etwas vorbereiten will. Und dann kommt er, um mit mir den Bund zu schließen.« Das steht zwar nicht so in der Bibel, aber tatsächlich bereitet Gott etwas vor, was dem eigentlichen Bundesschluss vorausgeht. Vers 12. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Abraham schläft ein, er ist wie gelähmt und hat dabei auch noch Albträume. Bloße Müdigkeit ist das nicht, sondern offenbar lässt Gott Abraham in diesen Schlaf fallen. Das wirkt irgendwie befremdlich, denn Abraham will doch mit Gott einen Bund schließen und hat dafür alles vorbereitet. Aber es handelt sich um einen ganz besonderen Bund, und deshalb wird Gott allein zwischen den Hälften der Opfertiere hindurchgehen. Denn allein Gott wird sich mit diesem Bund zu etwas verpflichten. Abraham dagegen braucht nichts zu versprechen. Das Einzige, was Abraham tun muss, ist Gott zu glauben. Etwas Entsprechendes hat sich übrigens abgespielt, als etwa 1900 Jahre später Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hat. Sie und ich, wir waren damals nicht dabei, als Jesus am Kreuz starb und seinen Bund mit den Sündern dieser Welt geschlossen hat. Er hat es einseitig getan. Das heißt, von Ihnen und mir wird nichts dergleichen erwartet. Wir brauchen nur zuzustimmen, wie Abraham damals. So sehr hat der himmlische Vater die Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus für die Menschen hingegeben hat. Und Jesus war bereit, für die Sünden der Welt, für Ihre und meine Sünden zu sterben. Jeder, der an ihn glaubt und dieses Geschenk annimmt, geht nicht verloren, sondern bekommt ewiges Leben. Nun kann man sich natürlich fragen, was für einen Sinn hat ein solcher einseitiger Vertragsabschluss oder ein solches einseitiges Bündnis? Ich will es Ihnen am Beispiel von Abraham erklären. Stellen Sie sich vor, Gott hätte zu Abraham gesagt, wenn du versprichst, jeden Abend zu mir zu beten, dann verspreche ich dir, dass ich dir viele Nachkommen schenken werde. Und jetzt hätte Abraham tatsächlich ein einziges Mal vergessen, sein Abendgebet zu sprechen. Dann wäre der Vertrag oder der Bund zerbrochen. Gott wäre nicht mehr verpflichtet gewesen, sein Versprechen einzuhalten. Das wäre für Abraham die Katastrophe schlechthin gewesen. Und erst recht natürlich für Sie und mich, wenn unser Bündnis mit Jesus Christus zerbrechen würde, weil wir uns etwas zu Schulden kommen lassen. Das ist also der Grund dafür, warum Gott damals mit Abraham und heute mit Ihnen und mir einen einseitigen Bund schließt. Er verpflichtet sich, ihn einzuhalten, und wir brauchen nur zuzustimmen und Gott zu glauben. Vor vielen Jahren hat mir eine ganz liebe und fromme Frau aus Schottland erzählt, wie ihr Sohn das Elternhaus verlassen hat, um in der nächsten Großstadt an der Universität zu studieren. Dort fing er an, mehr und mehr an seinem Glauben zu zweifeln. Seine Mutter merkte das, als er mal wieder nach Hause kam. Vorsichtig fing sie an, darüber zu reden, wie froh sie doch sei, dass Jesus sie erlöst habe. Ihr Sohn spürte, dass sie ihm offenbar auf den Zahn fühlen wollte, und fragte sie, »Wie kannst du dir nur so sicher sein, dass Jesus dich erlöst hat? Deine arme kleine Seele interessiert doch keinen.« Er meinte das nicht böse und begann damit, von den unendlichen Weiten des Universums zu erzählen und wie leicht es da passieren könnte, dass Gott sie völlig aus den Augen verliert. Aus diesem Grund sollte sie sich nicht so sicher sein, dass Gottes Sohn sie wirklich erlöst hat. Die Mutter erwiderte nichts darauf, sondern servierte ihrem Sohn schweigend das Frühstück. Doch nach einer Weile sagte sie zu ihm, »Weißt du was, mein Sohn? Ich habe mir die Sache durch den Kopf gehen lassen. Kann sein, dass du recht hast. Kann sein, dass sich niemand für meine Seele interessiert. In den Weiten des Universums kann so etwas passieren. Aber dass Gott mich völlig aus den Augen verliert, das ist völlig ausgeschlossen. Denn wenn er nicht für meine Erlösung sorgt, dann ist der entstandene Schaden für ihn größer als für mich. Ich würde nur meine kleine, unbedeutende Seele verlieren, aber Gott würde seinen guten Ruf verlieren, denn er hat versprochen, mir Erlösung zu schenken. Jesus hat gesagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich kann dieser Frau aus Schottland, die mir diese Geschichte erzählt hat, nur zustimmen. Gott ist derjenige, der mit uns einen Bund schließt. Und damals bei Abraham war er derjenige, der allein zwischen den Hälften der Opfertiere hindurchging. Aber ganz so weit sind wir ja noch gar nicht mit unserem Bibeltext aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 15. Zunächst fiel Abraham in einen tiefen Schlaf, der begleitet war von Schrecken und großer Finsternis. Weiter geht es mit Vers 13. Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. In der Bibel wird vorausgesagt, dass die Israeliten insgesamt dreimal ihr Land verlassen müssen. Das erste Mal unter Jakob. Wegen einer Hungersnot zieht das Volk nach Ägypten und kehrt rund 400 Jahre später unter Mose wieder zurück. Viele Jahrhunderte später werden Menschen aus dem Nordreich nach Assyrien und Menschen aus dem Südreich nach Babylon verschleppt. Und schließlich kommt es im Jahr 70 nach Christus zur Zerstörung Jerusalems durch die Römer und damit zur Vertreibung der Israeliten. Weiter ab Vers 14. Die folgende Prophezeiung bezieht sich auf die Zeit in Ägypten, wo das Volk später schwer unterdrückt wird und erst dann vom Pharao freigelassen wird, nachdem 10 schwere Plagen über das Land gekommen sind. Gott spricht zu Abraham: Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Die letzte Aussage dieses Bibelabschnittes kann man recht unterschiedlich deuten, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Das kann heißen, dass das Böse sich zunächst voll entfalten und für alle sichtbar werden soll, bevor es von Gott in seine Schranken verwiesen wird. Es kann aber auch heißen, dass Gott den Amoritern noch eine Gnadenfrist schenkt, die sie dazu nutzen sollen, sich ihm zuzuwenden. Soviel ich weiß, gab es aber nur eine einzige Person aus dem Lande Kanaan, die diesen Schritt gegangen ist, nämlich die Hure Rahab. Weiter mit dem nächtlichen Erlebnis, das Abraham in einem Zustand erlebt, der in der Bibel als tiefer Schlaf bezeichnet wird. Doch was in diesem tiefen Schlaf geschieht, ist mehr als nur ein Traum. Vers 17 und folgende. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe da, da war ein rauchender Ofen, und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken der Opfertiere hin. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von den Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter, die Jebusiter. An dieser Stelle wird nun zum ersten Mal genauer beschrieben, welche Landstriche zum Land Kanaan dazugehören. Kanaan war zur damaligen Zeit kein Staatsgebilde mit genau festgelegten Grenzen, sondern eher eine Region, bei der man darüber streiten konnte, ob diese oder jene Ortschaft noch dazugehörte. Jetzt wurden die Grenzen also von Gott wesentlich genauer abgesteckt. Abraham sollte sich offenbar eine konkrete Vorstellung von der Ausdehnung des Landes machen können. Während übrigens Gott seinen Bund mit Abraham schließt und in Gestalt einer Feuerflamme zwischen den Tierhälften hindurchschreitet, bleibt Abraham weiterhin passiv, denn noch immer liegt ein tiefer Schlaf über ihm. Aber diese passive Rolle hat Gott ihm zugedacht. Abraham soll bei diesem Bundesschluss nichts versprechen, sondern einfach Gottes Versprechen im Glauben annehmen. Das gilt auch für den Bund, den Jesus Christus uns anbietet. Er ist bereits für unsere Sünden gestorben, damit wir ewiges Leben geschenkt bekommen. Von unserer Seite ist nichts weiter notwendig, außer ein klares Ja zu diesem Angebot. Bevor ich jetzt zu Kapitel 16 im 1. Mosebuch komme, muss ich gestehen, ich wäre froh, wenn es nicht in der Bibel stehen würde. Denn nachdem Abraham im vorigen Kapitel geradezu einen Höhepunkt seines Glaubenslebens erlebt hat, begibt er sich jetzt wahrhaft in die Niederungen. Denn seine Ungeduld in Sachen Kinderwunsch treibt ihn in die Arme seiner ägyptischen Magd Hagar. Und auf frappierende Weise wird deutlich, wie schnell der ach so feste Glaube von Abraham und seiner Frau Sarai ins Wanken gerät. Hören Sie nun aus Kapitel 16 die Verse 1 und 2. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Auf den ersten Blick überrascht die Tatsache, dass ausgerechnet Sarai ihrem Mann vorschlägt, zu einer anderen Frau zu gehen. Aber das war damals gängige Praxis. Wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte, dann ging der Mann eben zu einer Magd oder Nebenfrau. Dass Gott es so gewollt hat, sollte man allerdings nicht schlussfolgern. Sarai macht den Vorschlag und Abraham lässt sich darauf ein. Von einem echten Patriarchen hätte man eigentlich etwas anderes erwarten dürfen. Weiter ab Vers 3. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Ich habe es eben schon angedeutet. Nur weil diese Geschichte in der Bibel steht, sollte man nicht daraus schlussfolgern, dass Gott es gut heißt, wenn sich ein Ehemann mit einer zweiten Frau einlässt. Außerdem sorgt es meistens auch für gehörigen Ärger, so auch in diesem Fall. Die Magd Hagar wird schwanger und lässt ihre Herrin spüren, dass sie Abraham geben kann, was er von Sarai nicht bekommen hat, nämlich einen Stammhalter. Klar, dass Sarai sich gedemütigt fühlt. Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich, faucht sie ihren Ehemann an. Und dem guten alten Abraham zerbricht es fast das Herz. Warum das alles? Weil Abraham und Sarai im Grunde ihres Herzens doch nicht so ganz auf das vertrauen, was Gott ihnen versprochen hat. Abraham ist inzwischen fast 90 Jahre alt, Sarai ungefähr 80. Da bekommt man eben Zweifel, ob Gott die Sache mit dem Kinderkriegen wörtlich gemeint hat. Vielleicht hat sich Sarai sogar überlegt: Bestimmt möchte Gott, dass meine Magd für mich einspringt, denn schließlich ist es so gang und gäbe. Sie hatte recht. Es war gang und gäbe. Und trotzdem war es falsch, denn es entsprach nicht dem, was Gott vorhatte. Wenn Sie das gesamte Kapitel 16 einmal am Stück durchlesen, beschleicht Sie möglicherweise ein seltsames Gefühl. Die Bibel berichtet hier über Vorgänge, die wir als äußerst fragwürdig empfinden. Deshalb erwarten wir auch eine moralische Verurteilung und sind irritiert, dass die Bibel mit ihrem Urteil so zurückhaltend ist. Dabei müssen wir uns vor Augen halten, dass die Moral nichts Absolutes ist, sondern immer auch von kulturellen Gegebenheiten abhängt. Zur Zeit von Abraham und Sarai war es ein ganz normaler Vorgang, dass ein Mann zu einer Magd oder einer Nebenfrau ging, wenn die Ehefrau keine Kinder bekommen konnte. Das war damals nicht unmoralisch. Und deshalb hält sich die Bibel in diesem Punkt mit einer Verurteilung zurück. Sünde dagegen war es, dass Abraham und Sarai nicht genügend auf Gott vertrauten. Er hatte ihnen versprochen, ihre Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel zu machen. Und sie versuchten nun, auf ganz eigene Weise zu vollbringen, was sie Gott offenbar nicht mehr zutrauten. Sie ahnen es sicher schon, bei Abraham und seiner Frau Sarai hängt schon bald der Haussegen schief. Sarai fühlt sich gedemütigt und lässt sich das von ihrer Magd nicht länger bieten. Die wiederum ist schier am Verzweifeln und läuft einfach davon. Was da alles im Einzelnen passiert, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzliche Einladung an Sie, auch dann wieder einzuschalten.